Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoller, Mikrofon, herzlich willkommen. In Westafrika pflegen Schimpansen ein merkwürdiges Ritual. Sie greifen sich einen Stein, produzieren sich und werfen den Stein mit Wucht an einen Baum. Vor 2 Jahren erst hat der Primatenforscher Hjalmar Kühl dieses Verhalten entdeckt. Jetzt legt er in der Fachzeitschrift Science nach und fordert einen besonderen Schutz für die Verhaltensvielfalt von Schimpansen. Warum, erzählt er am Ende der Sendung. Außerdem fragen wir, warum eine Elite-Uni sich ausgerechnet für das Kämmen von Haaren interessiert und ob Früherkennung wirklich eine gute Idee ist, wenn es keine Therapie gibt. Und damit fangen wir auch an. Wer Parkinson hat, der zeigt verschiedene Symptome. Besonders auffällig ein starkes Zittern bei gleichzeitig steifen Muskeln. Rund 400.000 Menschen in Deutschland leiden an Parkinson und noch viel mehr wissen vielleicht bald, dass sie in 5 oder 10 Jahren dazugehören werden. In Düsseldorf tagt seit gestern die Deutsche Parkinson-Gesellschaft und von dort hat Carsten Schröder neue Erkenntnis zur Früherkennung übermittelt.
Typisches Symptom bei Parkinson ist ja dieses starke Zittern und die gleichzeitige Muskelsteifheit. Und was man jetzt versucht, ist in einer sehr frühen Phase, einer Vorläuferphase des Parkinson, die Mediziner nennen das die Prodromalphase, da schon Merkmale festzustellen. Und das sind sehr unspezifische Merkmale, die für Parkinson sprechen. Zum Beispiel Riechstörungen, Verstopfung, Tagesschläfrigkeit. Dann können das kognitive Probleme sein. Bei Männern auch erektile Dysfunktionen und depressive Verstimmungen. Das sind alles sehr unspezifische Merkmale. Aber es gibt ein Merkmal, das fällt besonders heraus, das ist weniger bekannt. Das ist die sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung.
Das müssen Sie uns erklären. Was ist eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung?
REM-Schlaf ist die tiefe Traumphase. Manche Menschen sprechen dann, bewegen sich, schlagen wild um sich, sie treten sogar und das ist natürlich erstmal eine Belastung für den Partner. Diese Verhaltensstörung kann ein Indikator für Parkinson sein, muss es aber nicht. Nun kann man sich fragen, wie sicher ist diese Vorhersage? Es gibt eine druckfrische Veröffentlichung, die hier viel beachtet wird und die hat gezeigt, dass in einem Zeitraum von 7,5 Jahren 50% der Patienten, die solch eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung haben, tatsächlich Parkinson entwickelt haben. Vorher gab es Studien, die waren sehr unterschiedlich und diese neue Studie wird deshalb so stark beachtet, weil dabei mehr als 1200 Patienten teilgenommen haben und sie außerdem in 24 Zentren in Nordamerika, Europa und Asien durchgeführt wurde, sodass die Zahlen als sehr zuverlässig gelten können.
Was fängt man jetzt an mit diesen Ergebnissen? Bringt es denn wirklich so viel, wenn ich weiß, dass ich einen Parkinson bekomme? Kann ich den dann schon früher therapieren? Kann ich die Krankheit aufhalten?
Ob man jetzt was davon gewonnen hat, dass man es weiß, das lässt sich so einfach gar nicht beantworten. Das ist ja auch die Frage, welche Vorteile hat es, das zu wissen? Welche Nachteile hat es? Denn es kann ja falsch positive genauso wie falsch negative Befunde geben. Und vielleicht behandelt man dann Patienten, die gesund sind, oder man behandelt andere, die wiegt sie dann in falscher Sicherheit, obwohl sie krank sind. Und das alles ist eine Frage, mit der sich die Wissenschaftler hier sehr intensiv auseinandersetzen. Und sie versuchen nun im Moment noch herauszufinden, welche Kombinationen von welchen Merkmalen denn nun eine Aussage zulassen, um dann damit es Ärzten zu ermöglichen, ihre Diagnose auf das bestmögliche Fundament zu stellen. Das ist die eine Richtung, in die die Forschung geht. Die andere Richtung ist natürlich, dass man versucht, eine ursächliche Therapie zu finden. Das heißt, dass man versucht, Parkinson zu heilen. Aber das ist noch weit, weit, weit in der Zukunft und so weit ist man noch lange nicht.
Soweit Carsten Schröder vom Deutschen Parkinson-Kongress. Bei Krebs oder Karies sind die Vorteile von Früherkennung offensichtlich. Das gilt aber längst nicht für alle Krankheiten. Um ein Gegenbeispiel soll es im nächsten Beitrag gehen, den Prädiabetes. Wie fast überall auf der Welt explodieren auch in den USA die Diabeteszahlen. Da wundert es nicht, dass man sich Gedanken macht, wie sich der Trend stoppen lässt. Die Frage war, können künftige Patienten gegensteuern, wenn sie nur rechtzeitig Bescheid wissen? Die Absicht war gut, allein die Umsetzung wirft Fragen auf. Volkert Wildermuth über einen Artikel, der heute im Fachmagazin Science erschienen ist.
Der Diabetes vom Typ 2 entwickelt sich schleichend. Viele Patienten hatten vorab leicht erhöhte Blutzuckerwerte. Umgekehrt ist der Zusammenhang weniger eindeutig. Nur 1 unter 10 Personen mit auffälligen Werten entwickelte auch tatsächlich eine Zuckerkrankheit. Trotzdem gelten diese Menschen in den USA bereits als krank, als prädiabetisch. Dieser Begriff hat eine beispiellose Karriere gemacht. Das erste Mal taucht er 2001 auf, wie Charles Piller herausfand, Medizinjournalist bei Science.
Prädiabetes, das war zunächst ein Marketing-Schlagwort der amerikanischen Diabetesgesellschaft.
Die neue Diagnose erfasst Menschen mit leicht erhöhten HbA1c-Werten. Das ist ein Laborwert, der den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel über mehrere Wochen misst. Die Schwelle zwischen noch normal und schon besorgniserregend wurde immer weiter nach unten verschoben. Heute liegt sie bei 5,7%. Damit gelten ein Drittel der erwachsenen Amerikaner als prädiabetisch. Aber sind sie wirklich krank? Die Deutsche Diabetesgesellschaft ist da zurückhaltend, erklärt Professor Andreas Fritsche von der Universität Tübingen.
Das gibt es schon, aber man darf nicht den Fehler machen, das als Krankheit zu bezeichnen.
Auch die Weltgesundheitsorganisation und die europäischen Fachgesellschaften nutzen den Begriff, allerdings vor allem in wissenschaftlichen Studien. Ganz anders in den USA. Dort entwickelte der Begriff ein Eigenleben. Prädiabetiker würden auf eine gefährliche Klippe zulaufen, warnten etwa die Centers for Disease Control. Amerikas oberste Gesundheitswächter übernahmen 2005 die Definition des Prädiabetes und empfehlen seitdem als erste Maßnahme gesünderes Essen und mehr Sport. Weil das oft nicht fruchtet, verschreiben viele Ärzte Diabetesmedikamente, wohlgemerkt vor dem Ausbruch einer Zuckerkrankheit. Dafür sind die Pillen aber gar nicht zugelassen. Das findet Charles Piller bedenklich, auch weil große Studien zwar zeigen, dass eine Behandlung den Ausbruch eines Diabetes Typ 2 vielleicht etwas hinauszögert, aber keinen Einfluss auf die wirklich gefährlichen Spätfolgen hat.
Herz-Kreislauf-Probleme, Sterblichkeit, Gefäßschäden, da gibt es nur minimale Unterschiede nach Jahren intensiver Programme. Das stellt doch den Nutzen dieses ganzen Ansatzes in Frage.
Dass er in den USA dennoch weiter verfolgt wird, hat für Charles Piller ganz handfeste Gründe.
Die amerikanische Diabetesgesellschaft wird massiv von Firmen unterstützt, die mit ihren Medikamenten und Geräten vom Riesenmarkt der Prädiabetespatienten profitieren.
44 Milliarden Dollar. Das kostete die Behandlung des Prädiabetes das amerikanische Gesundheitssystem im Jahr 2012, schätzt die amerikanische Diabetes-Assoziation. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor, aber eines ist klar, Tendenz stark steigend. Die Interessenkonflikte hat Piller dokumentiert. In Europa sind sie geringer, meint Andreas Fritsche.
Die DDG hat extra Kommissionen, die da auf diesen Conflict of Interest schauen und versuchen, da frühzeitig Warnungen zu geben. Also da denke ich, dass in Europa da die Gefahr kleiner ist.
In Deutschland steht eine medikamentöse Behandlung im Vorfeld der Zuckerkrankheit nicht zur Debatte. Es gibt aber durchaus Studien zum Thema. Derzeit läuft die erste Auswertung der Prädiabetes-Lebensstil-Interventionsstudie des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung, dem auch Andreas Fritsche angehört. Dabei zeigt sich, dass Lebensstilveränderungen sehr effektiv sein können, aber eben nicht für jeden, der einen leicht erhöhten Blutzucker hat.
In dieser Riesenmenge von Prädiabetes-Personen müssen wir Untergruppen identifizieren, die eben ein besonders hohes Risiko haben. So eine besonders schlechte Insulinsekretion oder ein erhöhtes Leberfett oder eine Insulinresistenz. Und um die muss man sich kümmern.
Gezielte Hilfe für wenige Risikopatienten. Das könnte ein effektiver Weg der Vorbeugung sein. Den amerikanischen Ansatz dagegen, große Teile der Bevölkerung vorsorglich für krank zu erklären, hält Charles Piller für problematisch.
Beim Prädiabetes lautet die Frage, ist der Vorbeugungsgedanke nicht zu weit getrieben worden? Es macht den Leuten Angst. Sie denken, sie haben ein Problem, obwohl das viele Experten für übertrieben halten. In den USA kann diese Diagnose auch die Versicherung verteuern.
Und so kann die Diagnose Prädiabetes indirekt tatsächlich zu einem ernsten Problem für die Gesundheit werden.
Volkhard Wildermuth über den Umgang mit leicht erhöhten Zuckerwerten in den USA. Je länger die Haare, umso mühseliger das Kämmen. Für diese Formel braucht es sicher kein Hochschulstudium. Dennoch hat das Kämmen jetzt das Interesse von zwei Physikern erregt. Vorgestellt haben sie ihre Arbeit in Boston bei der Tagung der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft. Frank Rothelüschen berichtet.
Für Menschen mit Mähne ist es ein lästiges Ritual. Den Kamm in die Hand und los geht's. Das Haar ist widerspenstig und vom Kamm nur schwer zu bändigen. Es zieht und zieht und dauert, bis die Frisur einigermaßen sitzt. Ein ganz alltäglicher Prozess. Dennoch hat er jüngst das Interesse von Thomas Plum Race und Nicholas Charles geweckt.
We'll be talking about work we did on detangling hair at Harvard University.
An der Harvard-Universität in den USA haben sie systematisch erkundet, wie man am besten Haare entwirrt und anderes. Zunächst suchten die Physiker nach einem Modellsystem, das sich leichter untersuchen ließ als Haare. Die sind ja bekanntlich haarfein. Sie entschieden sich für Angelschnüre, hängten mehrere nebeneinander auf und brachten sie in Verwirrung.
Wir analysierten, wie viele Schnüre sich jeweils ineinander verdrillt haben. Waren es 2, 3, 4 oder 5? Und wir fanden heraus, dass es in den meisten Fällen nur 2 Schnüre waren.
Eine durchaus überraschende Erkenntnis. Sie bedeutete, dass sich die Physiker bei ihrem nächsten Experiment auf 2 Angelschnüre konzentrieren konnten, die, ähnlich wie die DNA, zu einer Doppelhelix verdrillt sind. Um herauszufinden, was beim Entwirren dieses Gebildes passiert, hängten sie die Angelschnur-Helix auf und zogen einen einzelnen Kammzinken von oben nach unten durch sie hindurch.
So what's happening as the time moves through the double helix?
Bewegt sich der Zinken von oben nach unten durch die Helix hindurch, zieht er sie hinter sich auseinander, wogegen er sie vor sich zusammendrückt. Dadurch wird die Kraft, mit der man den Zinken bewegen muss, immer größer.
Doch hat das Modell auch für einen kompletten Haarschopf Gültigkeit und nicht nur für 2 Schnüre und einen Zinken? Charles und Plum Race, beide mit kämmfreundlichem Kurzhaarschnitt, wagten die ultimative Nagelprobe.
Wir besorgten uns Pferdemähne und ein paar großzügige Spenden von unseren langhaarigen Freunden, um sie systematisch durchzukämmen.
Die beiden spannten tierische wie menschliche Strähnen in eine selbstgebaute Kämmmaschine ein. Computergesteuert fuhr ein Kamm von verschiedenen Startpositionen aus durchs Haar. Sensoren maßen die Kräfte.
Unser Ergebnis quantifiziert die optimale Kämmstrategie. Man beginnt mit dem Kämmen am Ende des Haars und arbeitet sich dann in Richtung Kopfhaut vor.
Ein erwartbares Ergebnis, zugegeben. Bemerkenswert ist vielmehr, dass die Harvard-Forscher den Kämmprozess mit einem erstaunlich simplen mathematischen Modell nachbilden konnten. 2 Haare aufgewickelt zu einer Helix. Thomas Plum Race.
Wir denken, dass sich das auf andere Systeme übertragen lässt, auf Kunststofffasern etwa, Magnetfeldlinien oder Nervenbündel. Wir haben auch schon über eine Anwendung in der Industrie nachgedacht, und zwar das Kämmen von Rohwolle, bevor man sie zu Garn verarbeiten kann. Wie das im Detail funktioniert, ist noch nicht bekannt. Hier könnte unsere Arbeit eine konkrete Anwendung finden.
Frank Rothelüschen war das über ein Modell für das Kämmen. Von 10 Schimpansen, die sich um die Jahrtausendwende noch durch die Bäume Westafrikas hangelten, sind inzwischen 8 verschwunden. Der westafrikanische Schimpanse ist vom Aussterben bedroht, die anderen Unterarten gelten als gefährdet. Keine Frage, unsere nächsten Verwandten brauchen Schutz, aber der muss vielleicht noch kreativer ausfallen als bisher gefordert. Der Leipziger Verhaltensforscher Hjalmar Kühl hat sich die kulturelle Vielfalt in den Schimpansengruppen angeschaut und festgestellt, dass sie überall dort, wo der Mensch zu nahe rückt, massiv verarmt. Was das heißt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Meine erste Frage war, was ist eigentlich typisch für Schimpansen?
Ja, man kann vielleicht gar nicht sagen, dass es das typische Verhalten von Schimpansen gibt. Das macht ja gerade die Schimpansen aus, dass sie so ein großes Verhaltensrepertoire zeigen. Das heißt, wenn wir Schimpansen uns in Westafrika anschauen, werden wir andere Verhaltensweisen, zumindest teilweise, finden wie in Zentral- oder in Ostafrika. Um jetzt nur mal ein paar Verhaltensweisen zu nennen, die auch für uns eine Rolle gespielt haben. Da geht es um das Fischen von Algen aus kleinen Bächen, Flüssen oder Teichen. Es geht um das Knacken von Nüssen oder es geht um das Fischen von Termiten.
Meinen Sie damit, manche Schimpansen machen das, andere nicht oder jeder macht es auf seine Weise?
Es ist beides richtig. Also es gibt Populationen, die zeigen bestimmte Verhaltensweisen. Andere zeigen genau diese Verhaltensweise gar nicht, um mal bei den Algen zu bleiben. Es gibt bestimmte Populationen in Westafrika, die fischen diese Algen. Anderswo kommen natürlich Algen genauso vor, aber die werden einfach nicht benutzt. Und dann zusätzlich hat noch jede Population dann ihre ganz eigene Art und Weise, diese Ressource zu nutzen.
Sie haben sich nun 144 Schimpansengruppen in afrikanischen Wäldern angeschaut. Zum Teil haben Sie selbst beobachtet, Sie und Ihre Mitarbeiter, zum Teil haben Sie Literatur gesichtet. Und dabei haben Sie jetzt festgestellt, dass das Verhaltensrepertoire umso ärmer war, je größer der Einfluss des Menschen war. Wie gravierend ist denn diese Verarmung?
Also die Verarmung ist sehr massiv. Was wir gefunden haben, ist, dass im Durchschnitt es einen Rückgang von 88% gab, und zwar von Standorten, an denen der menschliche Einfluss gering war, zu Standorten, an denen der menschliche Einfluss hoch war. 88% im Durchschnitt, und wir konnten das nachweisen mit vielen verschiedenen Arten von Analysen, ob wir alle Verhaltensweisen genommen haben, ob wir Verhaltensweisen auf unterschiedliche Art und Weise gruppiert haben, wie zum Beispiel nur Verhaltensweisen mit Werkzeuggebrauch, Verhaltensweisen ohne Werkzeuggebrauch oder wenn wir sie nach verschiedenen Ressourcen eingruppiert haben. Zu ergänzen sollte man hier, sind nicht bestimmte Verhaltensweisen, die besonders anfällig sind, zu verschwinden, sondern das ist wirklich über alle Verhaltensweisen hinweg gewesen.
Der Einfluss des Menschen ist ja ein recht indirekter. Wir reden hier ja nicht von Schimpansen, die mit den Menschen zusammen leben, sondern von wilden Affen. Verstehen Sie die Mechanismen, die dahinter stecken?
Über die Mechanismen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Eine der Erklärungen wäre, wir wissen, dass viele Schimpansenpopulationen zurückgehen. Das heißt, es sind weniger Individuen da und insgesamt ist eine geringere Kapazität da, um diese Verhaltensweisen zu speichern, könnte man sagen. Ein anderer Hinweis kommt daher, dass die Ressourcen gleichzeitig von Mensch und Schimpanse genutzt werden. Das heißt, für die Individuen, die die Verhaltensweisen praktiziert haben, gibt es weniger Möglichkeiten, sie auch tatsächlich auszuüben. Und gleichzeitig reduziert es dann auch wieder die Gelegenheit für die nachkommende Generation von den Individuen zu lernen. Weiterhin ist es so, dass bestimmte Verhaltensweisen sehr auffällig sind. Also wenn wir jetzt an Nüsse knacken denken, das macht natürlich Krach. Man kann relativ leicht Schimpansen im Wald damit lokalisieren, wenn die denn am Nüsse knacken sind. Und wir vermuten auch, dass bestimmte Verhaltensweisen bewusst nicht mehr gemacht werden von den Schimpansen, um zum Beispiel Jäger nicht anzulocken, um nicht zu zeigen, wo sie sich denn aufhalten. Möglicherweise, das ist jetzt auch Spekulation, spielt auch Klimawandel schon eine Rolle, dass nämlich die Ressourcen, also die Produktion von bestimmten Früchten zwischen den Jahren enorm schwankt. Und das macht es natürlich dann auch schwieriger für junge Schimpansen zu lernen. Und ein Beispiel zu geben, wir hatten an einer der Standorte, das ist im Osten von Liberia, im Krebowald, haben wir Schimpansen gefunden. Dort gibt es auch viele Nussbäume, also die Nussproduktion hat dort auch stattgefunden. Wir haben auch alte Nussknackstellen gefunden, aber was wir nicht gefunden haben, ist, dass die auch tatsächlich noch benutzt wurden. Also da gab es irgendwas, was verhindert hat, dass die Schimpansen tatsächlich diese Ressource, die sie doch einmal benutzt haben, auch weiterhin nutzen.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für den Moment aus diesen Ergebnissen?
Wir als Wissenschaftler, was wir machen können, ist sozusagen damit eine Alarmglocke zu ringen und zu sagen, ja, wie wichtig wäre es denn, diese Vielfalt an Verhaltensweisen, an Schimpansen auch wirklich für die Zukunft zu erhalten. Können wir das vielleicht aufnehmen in verschiedene Konventionen, die sich vor allem natürlich auf den Erhalt einer Art konzentrieren? Wir sehen natürlich Biodiversität nicht nur als den Erhalt der einzelnen Art, sondern es geht ja darüber hinaus auch um die Vielfalt innerhalb dieser Art. Und wir haben dann in unserer Studie darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch sowas geben sollte wie Orte des kulturellen Erbes für Schimpansen, also jetzt mal in Analogie zu Menschen gesprochen. Man sagt, hier sind besonders wertvolle Orte, die es zu erhalten gilt, weil hier Schimpansen ein außergewöhnliches Verhalten zeigen. Ob das jetzt um die Nutzung von Höhlen geht, ob es jetzt um Fischen von Algen geht oder ums Knacken von Nüssen. Und das wäre so eine unserer Ideen, dass man das erstmal in bestimmte Mechanismen natürlich umsetzen müsste, die dann auch praktisch anwendbar sind im aktiven Artenschutz.
Sagt Hjalmar Kühl über das bedrohte kulturelle Erbe der Schimpansen. Wenn er nicht in den afrikanischen Wäldern unterwegs ist, dann forscht Hjalmar Kühl am MPI für evolutionäre Anthropologie und am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
Ein neuer Wirkstoff schützt Mäuse vor dem Grippetod. Bei dem Wirkstoff handelt es sich um ein kleines Molekül, das sich wie ein breit neutralisierender Antikörper verhält. Im Laborexperiment schützte es, oral verabreicht, Mäuse vor andernfalls tödlichen Dosen unterschiedlicher, wenn auch nicht aller Influenza-Viren. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Science. Der als Vorlage dienende Antikörper bindet an Hämagglutinin, ein Eiweiß auf der Membran der Influenza-Viren, und verhindert so, dass ein Virus mit einer Wirtszelle fusioniert. Die Forscher hatten fast 500.000 niedermolekulare Verbindungen, also Substanzen mit geringer Molekülmasse, auf ihre Wirksamkeit gegen Influenzaviren geprüft. Wissenschaftler arbeiten seit Jahren an einem universalen Grippeimpfstoff, der nicht immer wieder an saisonale Subtypen angepasst werden muss.
Das Raumschiff Crew Dragon ist auf die Erde zurückgekehrt.
Die Raumkapsel der US-Firma SpaceX habe sich am Freitagmorgen planmäßig von der internationalen Raumstation ISS gelöst, teilte die NASA mit. Nach rund 6-stündigem Flug durch die Atmosphäre landete die Astronautenfähre dann mit Hilfe großer Fallschirme im Atlantik vor der Küste Floridas. Das Bergungsschiff von SpaceX ist mit einem Kran ausgestattet, um die Kapsel innerhalb einer Stunde nach der Landung aus dem Wasser zu heben. Es war das erste Mal, dass ein privat gebauter und betriebener Crew-Transporter von amerikanischem Boden zur ISS geflogen ist. An Bord der Raumkapsel war dieses Mal allerdings nur eine Testpuppe voller Sensoren namens Ripley.
Abwasser verrät, wo auf der Welt Antibiotikaresistenzen besonders verbreitet sind.
Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications. Der Studie liegen Abwasserproben aus 74 Städten in 60 Ländern zugrunde. Die Wissenschaftler haben die darin schwimmende DNA analysiert und so rekonstruiert, wo und welche Arten von bakteriellen Resistenzgenen besonders häufig auftreten. Demnach gibt es in Nordamerika, Westeuropa, Australien und Neuseeland den niedrigsten Stand von Antibiotikaresistenzen, während er in Afrika, Asien und Südamerika am höchsten ist. In städtischem Abwasser aus Brasilien, Indien und Vietnam fanden die Forscher darüber hinaus die größte Vielfalt an Resistenzgenen.
Vor der chilenischen Küste könnte eine bislang nicht beschriebene Orca-Art leben.
Bereits seit Jahrzehnten gibt es Berichte über mysteriöse Schwertwale in der Region, die sich von anderen Orcas deutlich unterscheiden. Im Januar hat nun ein Forschungsteam mehrere Dutzend dieser Typ D genannten Tiere vor der Küste Südchiles beobachtet und 3 Hautproben für DNA-Untersuchungen genommen. Das hat die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA, kurz NOAA, bekannt gegeben. Der für Orcas typische weiße Fleck um die Augen ist bei den Tieren vor der chilenischen Küste offenbar sehr klein. Außerdem seien die Köpfe runder und die Rückenflossen schmaler und zugespitzter. Die Ergebnisse der Erbgutanalysen stehen allerdings noch aus.
Das vermutlich älteste bekannte Tätowierwerkzeug der Welt stammt aus dem Pazifikstaat Tonga.
Es besteht aus 4 Kämmen, die bereits 1963 auf der Hauptinsel Tongatapu entdeckt worden waren. Wie ein australisches Forschungsteam im Journal of Island and Coastal Archaeology berichtet, haben nun Untersuchungen mit der Radiokarbon-Methode gezeigt, dass die Werkzeuge etwa 2700 Jahre alt sind. Die Autoren vermuten, dass 2 der Kämme aus Vogelknochen und die anderen beiden aus Menschenknochen gefertigt wurden. Die Kämme dienten offenbar dem traditionellen Tätowieren, das auch heute noch in der Pazifikregion praktiziert wird. Dabei wird die Tinte mittels Tätowierkamm und einem Holzstab praktisch in die Haut eingeschlagen. Nach dem Schlaggeräusch, das dabei entsteht, entwickelte sich später der polynesische Begriff Tau Tau. Daraus wurde schließlich das englische Wort Tattoo.
Sternzeit, 8. März. Die Industrie und Englands erste Frau im All. In einigen Jahren fliegt der 12. deutsche Mann in den Weltraum. Eine deutsche Frau war noch nie im All. Die private Initiative Die Astronautin möchte das ändern und endlich einer Frau den Flug in die Umlaufbahn ermöglichen. Doch ist zweifelhaft, ob sich eine viele Millionen Euro teure Mission ohne staatliche Unterstützung finanzieren lässt. Ein eindrucksvolles Beispiel, wie es sogar ohne eine Weltraumagentur ins All gehen kann, haben vor rund 30 Jahren die Briten geliefert. Offizielle Stellen des Vereinigten Königreichs haben sich damals nicht für bemannte Raumfahrt interessiert. Ende der 80er Jahre taten sich mehrere britische Unternehmen und ein privater Fernsehsender zum Projekt Juno zusammen. Dem Aufruf, sich als Astronaut zu bewerben, folgten 13.000 Kandidaten. Die Chemikerin Helen Sharman setzte sich durch und begann ein anderthalbjähriges Training im Sternenstädtchen bei Moskau. Als das Konsortium nur Teile der erforderlichen Summe zusammenbrachte, stand das Projekt kurz vor dem Scheitern. Doch die Sowjetunion führte es auf eigene Kosten fort, auch im Hinblick auf die große internationale Wirkung. So flog 1991 Helen Sharman als erste Britin ins All. Sie war zudem die erste Frau, die die sowjetische Raumstation Mir besucht hat. An Bord hat sie biologische Experimente durchgeführt. Zu einem zweiten Raumflug, dieses Mal für die ESA, ist es nicht gekommen. Ob auch in Deutschland Unternehmen bereit wären, einer Frau die Reise in die Umlaufbahn zu ermöglichen, steht dagegen in den Sternen.
Der Weltfrauentag ist auch in unserer Wirtschaftssendung gleich nach den Nachrichten ein Thema. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.